Es ist Donnerstag, der 23. Januar 2025. Hier ist Kontrafunk aktuell und ich bin Benjamin Golme. Zu Beginn unserer heutigen Sendung möchten wir Sie gerne auf die neue Ausgabe der Jungen Freiheit hinweisen. Die Junge Freiheit konnte ihre verkaufte Auflage steigern gegen den rückläufigen Branchentrend. Aber nicht nur die verkaufte Auflage konnte zulegen, die Online-Abos haben einen kräftigen Sprung um rund 21% gemacht. Chefredakteur Dieter Stein meint, die Bürger haben nach den bleiernen Jahren mit der katastrophalen Ampelregierung den Wunsch nach politischen Veränderungen. Die neue Ausgabe der Jungen Freiheit, heute online auf jf.de und ab Freitag am Kiosk. Und nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung. Die deutschen Grünen haben es nicht leicht im Bundestagswahlkampf. Nach 3 Jahren Bundesregierung schlägt ihnen teils die blanke Wut entgegen. Außerdem droht die Oppositionsbank. Noch schwieriger könnte der Wahlkampf durch die Causa Gelbhaar werden. Der Bundestagspolitiker Stefan Gelbhaar wurde von einer Parteifreundin des sexuellen Missbrauchs bezichtigt, wohl fälschlich. Der grüne Spitzenkandidat Robert Habeck hat sich nun dazu geäußert.
Das, was im Berliner Landesverband da passiert ist, ist schlimm und ein schockierender Vorgang in mehreren Dimensionen, der dringend aufgeklärt werden muss und auch mit der Aufklärung mit Sanktionen einhergehen muss.
Ist die Affäre damit vom Tisch? Das fragen wir den Publizisten Dr. Klaus-Rüdiger May. Außerdem bei uns, der Koalitionspartner der Grünen ist in einer noch viel größeren Krise. Der SPD droht nach aktuellen Umfragen ein Wahldesaster mit deutlich unter 20%. Die Hoffnung der Partei lautet Olaf Scholz.
Also ich habe gestern beim Parteitag der SPD einen sehr mit Energieschub versehenen Kanzlerkandidaten der SPD erlebt. Olaf Scholz ist ein Kämpfertyp. Ja, ihr lacht, das ist wirklich wahr.
Immerhin etwas Selbstironie konnte sich Saskia Esken nicht verkneifen bei ihrem Auftritt bei Karin Mioska im Ersten. Über die Krise der SPD sprechen wir mit Lutz Trümper. Er hat die Hoffnung mittlerweile aufgegeben. Nach über 30 Jahren Parteimitgliedschaft ist der langjährige Oberbürgermeister von Magdeburg aus der Partei ausgetreten. Und wir begrüßen den Journalisten und Autofachmann Oliver Lauter. Mit ihm geht es um Tesla und Elon Musk. Ist der Chef Kassengift für das eigene Unternehmen? Schadet Musk der Marke Tesla? Und hat er einen Hitlergruß gezeigt? Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Es werden Intrigen gesponnen, es werden Seilschaften gegründet und Freunde verraten, Romanzen enden im Bett oder in der Ehe. Das passiert jeden Tag in politischen Parteien. Von diesen Vorgängen kann jeder Kommunalpolitiker berichten. Selbst einfache Parteimitglieder sind eingeweiht, denn sie sind Zuschauer und zugleich Beteiligte am Königsmord. Zumeist passieren Verrat und Triumph unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bei Bündnis 90 Die Grünen wird ein handfester Skandal aber auf offener Bühne ausgetragen. Dem Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar wurde vorgeworfen, eine Frau sexuell missbraucht zu haben. Daraufhin verzichtete Gelbhaar erst auf die Kandidatur als Berliner Listenkandidat auf Platz 2 und dann verlor er seine Direktkandidatur in Pankow. Politisch ist er ruiniert und menschlich massiv beschädigt. Der Vorwurf stellte sich aber als erfunden heraus. Erhoben von einer Parteifreundin, die dazu eine junge Frau erfunden hat. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hatte die Vorwürfe öffentlich gemacht, ohne einmal mit der imaginären Frau gesprochen zu haben. Dieser Skandal zieht Kreise bis in die Bundespartei und wir begrüßen dazu den Publizisten Dr. Klaus-Rüdiger May. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Die Causa Gelbhaar spielt sich in Pankow ab. Die Erfinderin des Vorwurfs kommt aus Mitte, profitiert hat ein Grüner aus Neukölln. Ist das Ganze nur eine Provinzposse?
Es ist mit Sicherheit keine Provinzposse, aber Die Grünen versuchen jetzt alles und auch Medien, die ihnen sehr wohlgesonnen sind, versuchen das alles so ein wenig als Provinzposse hinzustellen, indem sie sagen, ja, der Berliner Landesverband der Grünen ist bekannt, berüchtigt dafür, dass dort seltsame Geschichten passieren, seltsame Intrigen laufen. Und insofern sei der problematisch. Das sei aber natürlich überhaupt nicht typisch für die Grünen. Es ist keine Provinzposse, weil es nämlich einen Umgang innerhalb der Grünen Partei auch zeigt, wie man miteinander umgeht. Und das ist das, dass die Grünen, die sich nach außen immer als die menschlichste aller Parteien, als die tollsten, moralischsten Politiker darstellen, das ist eben nicht der Fall. Es ist eben ein wenig anders. Und es ist deswegen auch schon keine Provinzposse, weil frühzeitig die Ombudsstelle der Bundespartei einbezogen war in diese Affäre.
Jetzt soll der Hauptvorwurf von Shirin Kresse kommen. Sie war unter anderem queerpolitische Sprecherin in Berlin-Mitte. Sie war auch Mitarbeiterin im Abgeordnetenhaus für die Grünen. Sie ist von allen Ämtern und Jobs zurückgetreten und hat die Partei verlassen. Konnte das Thema damit beendet werden?
Man hat es sicherlich gehofft, dass man einen Hauptschuldigen hat. Der hat jetzt alle hintergangen, hat kriminelle Energie entfaltet. Und derjenige oder diejenige, muss man in diesem Fall sagen, sei dafür verantwortlich. Aber wenn man genauer hinschaut, die Römer hatten den Rechtsgrundsatz, der sehr klug ist, qui bono. Das heißt, wem nutzt es? Und so gesehen nutzt es vor allen Dingen dem Wahlkampfmanager von Robert Habeck, nämlich Andreas Audrich. Sie haben es bereits gesagt, es ging um einen Listenplatz und nicht um irgendeinen Listenplatz, sondern Listenplatz Nummer 2, der erste, den ein Mann erreichen konnte. Gesetzt war Frau Paus als Frau, als Kandidatin Nummer 1. Und diesen Listenplatz 2 wollte Herr Audrich gerne haben, auch Herr Gelpa. Es sollte zu einer Kampfkandidatur kommen. Und diese Kampfkandidatur hat nicht stattgefunden, weil die Affäre losgebrochen ist.
Gibt es Indizien, gibt es Hinweise darauf, dass Andreas Audrich an dieser Intrige beteiligt gewesen ist?
Also es gibt natürlich nichts Konkretes und niemand hat uns den Gefallen getan, irgendwelche E-Mails oder sonst etwas zu geben. Ich finde, was indiziös ist, ist auf alle Fälle, dass Herr Habeck, der ja der Chef ist von Herrn Audrich, Audrich ist der Wahlkampfmanager von Robert Habeck, dass Robert Habeck erstens Samstag, vor allen Dingen am Sonntag, als die ganze Geschichte hochkochte, geradezu geflohen ist vor der Presse. Und wir alle kennen Robert Habeck als einen Mann, der kein Mikrofon stehen lassen kann, ohne dass er zwei Worte hineinsagt, als einen Mann, der ständig vor der Kamera stehen möchte, vor der Presse stehen möchte. Er hatte ja sogar am Sonntag, als er auf einer Parteiveranstaltung der Grünen geredet hatte, hatte er ja noch einberaumt danach so ein kleines Treffen mit einigen Presseleuten. Und dummerweise hat vorher ihn jemand gefragt von der Bild-Zeitung nach diesen Vorwürfen gegen Stefan Gelpa. Man hätte auch nach Andreas Audrich gefragt. Und das muss ein Warnsignal ausgelöst haben bei Robert Habeck, denn der ist dann geflohen durch die Hintertür und hat dieses Pressetreffen abgesagt. Wir haben dann erst am Montag etwas von Herrn Audrich gehört. Eine sehr dünne Sache, erkennen die Frauen nicht, die davon betroffen seien. Und es sei unanständig und falsch, ihn damit in Verbindung zu bringen. Mehr haben wir von ihm nicht gehört. Also insofern, der Umgang mit dieser Affäre, die, und man muss es nochmal sagen, die einen Bundestagsabgeordneten dann, der wieder in den Wahlkampf geht, um das Mandat bringen. Wir haben es hier nicht mit einer persönlichen Verärgerung zu tun, wir haben es mit Bundespolitik zu tun. Also dass dieser Umgang so dilettantisch erfolgt, das muss Gründe haben.
Robert Habeck wollte ja zunächst tatsächlich gar nichts dazu sagen. Wir haben eingangs der Sendung ein kurzes Statement von ihm auf einer Bühne gehört, wo er aber auch nicht befragt werden konnte, sondern nur ein Statement abgegeben hat. Und eine RTL-Interviewerin, der hat er ja praktisch untersagt, Fragen dazu zu stellen. Also könnte man ja fast vermuten, dass es derzeit so eine Art von Vorbedingung für die etlichen Interviews gibt, die Habeck im Moment gibt, dass dieses Thema nicht angesprochen werden darf.
Na, schön war ja auch bei Maischberger, er wurde danach gefragt. Er hat eine Erklärung abgegeben, also diese Nichterklärung, dass er das alles furchtbar findet. Und dann hat er auch nichts weiter dazu gesagt, außer einer Sache, die, finde ich, schon ein Geschmäckle hat, wie man im Schwäbischen sagen würde. Und zwar, er sagte dann, also ja, nicht nur Stefan Gelpa sei betroffen, sondern viele, viele Frauen. Also es passiert jetzt sozusagen eine der Lieblingstechniken der Grünen, die Täter-Opfer-Umkehr. Nicht, dass Stefan Gelpa da etwas getan hätte, nein. Dass überhaupt eine solche Geschichte an die Öffentlichkeit kam, ist schlimm, denn jetzt werden doch die Frauen, die sich wehren gegen Belästigung, in Zweifel gezogen, weil diese eine Geschichte gegen Gelbhaar in Zweifel gezogen worden war. Plötzlich sind ganz groß alle Frauen davon betroffen. Man versucht also, diese Affäre möglichst weit wegzudrücken.
Man kann es aber auch aus Robert Habitz Sicht verstehen. Er ist Spitzenkandidat der Partei, er ist im Wahlkampf, er ist Vizekanzler, er ist Bundeswirtschaftsminister. Und da ist jetzt also etwas, was in einem Kreisverband passiert. Und im Moment sind es Anschuldigungen von einer Person und wir haben noch keine Hintergründe. Da würde ich mich doch als Spitzenkandidat auch lieber fernhalten und sagen, Leute, das ist etwas für die Ebene darunter. Damit habe ich ja gar nichts zu tun.
Nein, es ist eben nicht so. Es ist so, dass es um die zweite Listenkandidatur ging. Es geht um das Direktmandat in Pankow. Das ist jetzt keine Kreisangelegenheit mehr. Sein Wahlkampfmanager ist involviert in diese Geschichte. Er ist der Nutznießer des Ganzen. Auch das ist nicht mal so etwas. Dann drittens sagt ja Stefan Gelbhaar selbst, also irgendwas stimmt bei uns bei den Grünen nicht, denn dieses Ombudsverfahren läuft ja auf eine Vorverurteilung hinaus. Als Gelbhaar damit konfrontiert worden ist, konnte er sich gar nicht zur Wehr setzen, weil ihm nicht mitgeteilt worden ist, was ihm nun konkret vorgeworfen wird. Und dann kommt noch ein dritter Punkt hinzu, und zwar, die ganze Affäre ist ja auch deshalb hochgekocht, weil dann nach Weihnachten der RBB in die Berichterstattung eingegriffen hat, beziehungsweise er selbst sich engagiert hat in dieser Berichterstattung. Deswegen gab es ja auch ein Gerichtsverfahren gegen den RBB, was der RBB verloren hat. Und es wurde also über den RBB letztendlich landesweit, es wurde Druck ausgeübt und man weiß vom RBB, dass der den Grünen doch sehr nahe steht. Sie dürfen nicht vergessen, dass ein Abteilungsleiter des RBB verheiratet ist mit der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Abgeordnetenhaus. Man darf nicht vergessen, dass Andreas Audrich, bevor er jetzt diese parlamentarische Arbeit begonnen hat und sich stärker bei den Grünen engagiert hat in der Partei, da hat er vorher auch für den RBB gearbeitet als Rundfunkjournalist. Das heißt, es gibt hier enge Verquickungen und dass ein Sender, der eigentlich eher pro-grün ist, gegen einen grünen Abgeordneten vorgeht, ist schon erstaunlich.
Diese Geschichte schwelt jetzt seit über einem Monat. Rausgekommen ist aber erst vor wenigen Tagen, dass die Person, die die Anschuldigung erhoben hat, überhaupt nicht existiert und wohl erst nach Nachfragen des Tagesspiegels. Was bedeutet das für den Rundfunk Berlin-Brandenburg? Was bedeutet das für die Grüne Partei in Berlin? Was bedeutet das für den Kreisverband Pankow? Und was bedeutet das für diese Ombudsstelle der Grünen? Dass die also wochenlang nicht rausgefunden haben, dass die Person nicht existiert.
Also für die Ombudsstelle bedeutet das, dass in bestimmten Fragen, nämlich gerade sexueller Missbrauch oder Fragen, ja, wo Äußerungen getätigt werden, die nicht im woken Verständnis sind, also das ist ja eine ganz große Bandbreite, dass die letztendlich so arbeitet, ineffektiv und zum Nachteil der Beschuldigten. Und letztendlich, man muss sich bei den Grünen überlegen, ob man dieses System der Vorverurteilung beibehalten will. Sie dürfen nicht vergessen, in Berlin haben die Grünen ja mit eingeführt die Novellierung des Berliner Hochschulgesetzes. Und da ist es festgehalten, dass beispielsweise, wenn sich jemand diskriminiert fühlt, dann ist er diskriminiert. Das heißt, wir haben die Rechtsprechung und die Rechtsbetrachtung von der Ombudsstelle, aber bis hinein in den Staat, verschiebt sich immer mehr in Richtung, dass die Unschuldsvermutung durch die Schuldgewissheit ersetzt wird. Das ist ein genereller Vorgang. Wir sehen in dem Fall Gelbhaar auch die Dysfunktionalität eines ideologisch bestimmten Systems. Und das muss hinterfragt werden. Was bedeutet das für die Grüne Partei? Für die Grüne Partei bedeutet das, dass sie sich an der Stelle mal ehrlich machen muss und wirklich sagen muss, was passiert ist und mal hineinschauen muss, wie sie miteinander umgehen. Für die Landespartei Berlin gilt das, dass sie diese Affäre aufklären muss. Wir wissen ja noch gar nicht, ob wirklich Shirin Kresse, die immer benannt wird, wirklich eine in Anführungsstrichen Einzeltäterin ist oder ob da andere mitgearbeitet haben. Selbst die Zeit vermutet, es könnte ja auch eine Seilschaft dabei gewesen sein.
Vielleicht ganz interessantes Detail. Ich habe Stefan Gelbhaar persönlich kennengelernt. Ich habe mit ihm zusammen die Grüne Jugend Pankow gegründet. Das heißt, ich kenne ihn von seiner Anfangszeit bei der Partei. Das ist über 20 Jahre her. Das heißt, der Mann arbeitet seit über 20 Jahren für die Partei und ist seit 2011 Abgeordneter. Ich höre niemanden aus der Partei, der ein nettes Wort über ihn sagt oder ihn unterstützt.
Naja, gut, das ist interessant zu hören. Aber über wen man auch nicht redet, ist, und das wird für mich nochmal interessant sein in den nächsten Tagen, und zwar Shirin Kresse war ja auch Mitarbeiterin eines Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus. Und dieser Abgeordnete wird bis jetzt gar nicht benannt. Ob es da Zusammenhänge gibt, wird nicht benannt. Dem muss man auch nochmal nachgehen. Gerade in der Frage, gibt es da eine Seilschaft? War da mehrere Leute, die daran interessiert waren? Und interessant an diesem Abgeordneten ist, wenn es der ist, den ich vermute, dann war der Campaigner bei Campact. Was Campact für eine Organisation ist, wissen wir. Das heißt, man muss da schon wirklich genauer hinschauen. Es könnte auch sein, und jetzt gehe ich mal in die Spekulation, es könnte auch sein, als jemand, der auch Romane geschrieben hat, dass das Ganze als eine kleine Affäre begonnen hat, nämlich um eine Kandidatur für den Listenplatz Nummer 2 auf anderem Weg zu entscheiden und dann sich diese Affäre nicht mehr stoppen ließ, sondern Fahrt aufnimmt, dass man dann plötzlich sich hineingesteigert hatte oder einige, die mitgemacht haben, sich hineingesteigert haben, um Gelper auch noch zu verdrängen, was die Spitzenkandidatur in Pankow betraf.
Die Pankower haben Gelper im November zu 98% nominiert als Direktkandidaten. Ja. Jetzt im Januar haben sie zu 85% seine Konkurrentin gewählt und ihn quasi abgewählt. Jetzt lesen wir in der Zeitung, dass es aber nach wie vor noch Vorwürfe gegen ihn gibt, dass es weitere 7 Frauen gibt, die Vorwürfe erhoben haben, die bei weitem nicht so schwerwiegend waren wie der, der jetzt ausgeräumt ist, und dass ja auch unter Realo-Frauen immer mal wieder gemunkelt wird, dass er sich unsittlich genähert hätte. Das heißt, da wird gerade unfassbar viel in den Raum gestellt. Wenn das von Anfang an eine Rufmordkampagne gewesen ist, dann ist sie noch gar nicht beendet. Ich biete Ihnen jetzt mal 2 Möglichkeiten an. Entweder lassen die Grünen in Pankow einen Mann fallen, der sich nichts oder fast nichts zu Schulden kommen lassen hat, oder sie haben im November einen Mann mit 98% gewählt, von dem man weiß, wie er sich gegenüber Frauen aufführt.
Ja, bekannterweise ist ja die Realität grau. Das heißt, es kann sogar sowohl als auch sein. Das ist immer eine Frage, wie das dann gewertet wird. Ich weiß das nicht. Ich kann nur sagen, man muss die Sache dann gründlich aufklären, nur so, wie sie gelaufen ist. Dass Verdächtigungen hochgespielt worden sind, ohne dass sie belegt werden konnten, dass der Hauptbeleg sich als eine Fälschung erwies und dass das Konsequenzen hatte, ohne dass eine Verteidigung hätte stattfinden können, das ist fragwürdig. Nun kann man natürlich sagen, wenn ich in Ihre Richtung denke, es gibt keinen Rauch ohne Feuer. Die Frage ist aber an dieser Stelle, ob man nicht versucht hat, aus Rauch Feuer zu machen.
Wegen eines erfundenen Vorwurfs hat der Grüne Stefan Gelper seine Kandidatur verloren. Auch nach Aufdeckung des Skandals wollen die Grünen das nicht rückgängig machen. Die Parteispitze versucht, das Thema möglichst klein zu halten. Wir bedanken uns beim Publizisten Dr. Klaus-Rüdiger May.
Ja, vielen Dank.
Es ist noch einen Monat hin. Auf den Tag genau in einem Monat wird in Deutschland gewählt. Es geht um den Bundestag, damit auch um die Regierung und die Kanzlerschaft. Amtsinhaber Olaf Scholz steht in Umfragen bei rund 16%. Dem Kanzler sind also die Wähler davon gerannt. Doch nicht nur die, auch unser nächster Gast hat sich von der SPD abgewendet. Dabei ist er ein wirkliches Urgestein der Partei. Vor über 30 Jahren, im Jahre 1990, trat er ein, dann wurde er Stadtrat von Magdeburg. Er war Staatssekretär, Oberbürgermeister von Magdeburg und als Präsident des Fußballvereins 1. FC Magdeburg ein bunter Hund in der Stadt. Doch im Dezember ist er aus der SPD ausgetreten. Darüber werden wir sprechen. Lutz Trümper, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Kurz vor Weihnachten, also haben Sie Ihrer Partei die Route gegeben, Sie sind ausgetreten. Warum dieser Schritt?
Das war jetzt keine spontane Entscheidung. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr mit mir gerungen, ob ich das jetzt mache, weil ich ja schon einmal ausgetreten war 2015 und dann auf Wunsch des damaligen Landesvorsitzenden 2017 wieder eingetreten bin. Und das klingt ja so ein bisschen wie hin und her, aber es war jetzt eine Situation, wo ich immer überlegt habe, ob das, was die Bundes-SPD vertritt, zu den wichtigsten Fragen, die die Leute interessieren, Asylpolitik, Ukraine-Krieg, Wirtschaftspolitik, was Energiepolitik betrifft, wo ich mit keinem einzigen Punkt konform bin, ob ich das sozusagen dabei bleibe, obwohl ich genau weiß, das sind nicht meine Auffassungen, die da vertreten werden. Und wenn man jetzt im Wahlkampf gefragt wird, wieso bist du in der Partei, wenn du die und die Position trägst, habe ich jetzt gesagt, nee, jetzt ist genug und habe den Schritt am 19.12. gemacht.
Die aktuelle Entfremdung hat also was mit dem Regierungshandeln seit 2022 zu tun. Wofür stehen denn Scholz, Pistorius und Co. für Sie?
Ja, das Entscheidende für mich war damals vor vielen Jahren, was ich eben zitiert habe, wo ich eingetreten bin, eine bestimmte Politik, die Brandt und Egon Bahr vertreten haben und Helmut Schmidt vertreten haben. Das war eine vernünftige Ostpolitik, die darauf ausgezielt war, dass wir in Europa den Frieden, den wir ja dann erst seit 45 haben, erhalten. Und wir da natürlich gezwungen waren und das auch gut gemacht haben, dass wir mit Russland, der Sowjetunion, eine Friedenspolitik gemacht haben, die zur Abrüstung geführt hat. Die ganze Waffengattung, Mittelstreckenraketen sind abgeschafft worden. Das waren alles Erfolge. Und letztendlich auch die deutsche Einheit. Die basiert ja auf den guten Beziehungen, die Deutschland aufgebaut hatte zu der Sowjetunion und später zum Russland. Und das wird jetzt in Frage gestellt. Jetzt wird so gesagt, das war alles eine naive Politik und da müssen wir uns für entschuldigen, das ist falsch. Das halte ich für wahren Unfug. Ich glaube, die Politik war genau richtig und die müssen wir jetzt auch wieder aufsetzen.
Man könnte aber auch behaupten, Olaf Scholz ist so eine Art Kompromiss zwischen Hardliner und Vernunft. So sieht er sich ja auch selber. Das bedeutet, Zeitenwende musste sein, weil das Militär wieder modernisiert werden muss. Es braucht außerdem auch eine militärische Abschreckung. Und andererseits aber nicht zu weit gehen, nicht zu viel geben, irgendwie noch eine Form von Draht nach Moskau aufrechterhalten. So sieht Olaf Scholz sich doch.
Ja, das kann man so sehen. In einer Frage hat er auch richtig gehandelt aus meiner Sicht. Das habe ich auch in einem Leserbrief schon mal dokumentiert, dass er ganz klar gegen Lieferung von Taurus-Raketen war. Das halte ich für richtig, das zu machen, weil man damit eine neue Eskalationsstufe auf den Weg bringen würde. Das macht er an der Stelle gut. Aber insgesamt, wenn ich nur noch als SPD davon spreche, wir müssen aufrüsten, wir müssen Waffen produzieren. Wir sind der größte Waffenexporteur seit vielen Jahren in Europa. Dann glaube ich, ist das nicht der richtige Weg, weil mit mehr Waffen schafft man keinen Frieden. Und das hatte ja, haben die 3 Jahre gezeigt, wo immer wieder erzählt worden ist in der Öffentlichkeit, wenn wir noch mehr Waffen liefern, dann werden wir die Ukraine in die Position bringen, dass sie die Russen besiegen werden, der Position der Stärke machen. Das tritt nicht ein. Das führt nur dazu, dass Millionen von Menschen in der Ukraine und auch Russen um ihr Leben kommen, verletzt werden. Und das ist keine Lösung. Mehr Waffen schaffen keinen Frieden.
Die Partei wurde ja schon mehrfach totgesagt, auch vor der letzten Bundestagswahl. Und dann gab es eine Art Comeback mit Olaf Scholz. Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen, da ist die Partei einstellig. In Brandenburg hingegen lief es mit Woidke ja gut, mit rund 31%. Können Sie uns diesen Widerspruch erklären? Also was ist mit der SPD? Quicklebendig oder eigentlich mausetot?
Na, weder noch. Es ist eine Partei, die auf und ab hat, die aber es in den letzten Jahren seit 2015 nicht geschafft hat, zu den zentralen Problemen, die die Masse der Bevölkerung interessiert, vernünftige Antworten zu geben. Es gibt ja keine vernünftige Asylpolitik. Es gibt ein Hin und Her, man lässt sich treiben, wie zum Beispiel Frau Faeser, die hat ja im Fernsehen groß erzählt, Grenzkontrollen machen keinen Sinn. 3 Tage später hat sie es gemacht und jetzt brüstet sich damit, dass die Grenzkontrollen dazu geführt haben, dass die Asylzahlen runtergegangen sind. Also immer auf Druck und ansonsten wird es eben nicht gemacht und da ist kein Faden erkennbar, wohin ich eigentlich will, was ich erreichen will. Und weil natürlich in der großen Breite der SPD, die sehr links sind, die zu dem Thema Asyl ja gar keine Auskunft geben wollen. Ich habe ja selbst an einer Versammlung teilgenommen im Juli. Da wurde gesagt, in der SPD in Sachsen-Anhalt, Thema Asyl wollen wir nicht schon wieder besprechen. Das haben wir schon so oft gemacht und da gibt es ja nichts Neues. Das ist eben eine Position, wo es keine vernünftigen Antworten gibt und die Bevölkerung aber dringend haben will. Weil so wie es jetzt gelaufen ist die letzten Jahre, kann es ja einfach nicht weitergehen.
Das war ja seinerzeit Ihre erste Demission. Also wegen der Migrationspolitik sind Sie aus der SPD ausgetreten. Das ist jetzt rund 10 Jahre her. Sehen Sie sich bestätigt?
Ich sehe mich bestätigt, dass das, was gemacht worden ist, nicht leistbar ist. Wir können nicht jedes Jahr Hunderttausende von Leuten aufnehmen. Das ist jetzt der kleine Widerspruch, den man aufpassen muss. Wir sagen ja auch, dass wir brauchen Arbeitskräfte, aber Arbeitskräfte und die, die ja illegal über Asyl kommen, ist ja nicht das Gleiche. Ein Teil von den Leuten kann ich gebrauchen, die kann ich auch ausbilden, aber es gibt sehr, sehr viele, die wollen gar nicht arbeiten. Die sind im Asylsystem und das viele Jahre. Und von daher muss man diese beiden Sachen auseinanderhalten. Ich glaube schon, dass wir Migration brauchen, weil wir Arbeitskräfte brauchen. Aber da muss man sich die, die man braucht, aussuchen. Man muss sie auch ausbilden und muss auch sagen, und wenn du eben nicht arbeiten gehst, dann ist dein Aufenthaltsstatus hier eben zu Ende. Der hat eben keinen Asylstatus, sondern er hat einen Status als Arbeitsaufenthalt. Und die beiden Sachen, die werden nicht auseinandergehalten. Und von daher werden viele Leute ins Land geholt, wo wir auch gar nicht wissen, wer es eigentlich ist. Das ist ja das Problem. Da sind viele ohne Ausweis, die kommen, nennen einen Namen, nennen ein Land, wo sie herkommen. Ob das alles so ist, das weiß kein Mensch. Und von daher haben wir eine ganz große Unsicherheit im Land geschaffen, die jetzt ja gerade wieder mit dem schrecklichen Attentat von Magdeburg auch einen Ausfluss gefunden hat.
Sie haben 2015 darauf hingewiesen, dass Magdeburg damit überfordert ist. Hat sich das danach geändert? Also ich kenne ja auch aus anderen Kommunen, aus anderen Landkreisen seit Jahren solche Meldungen von Landräten oder Oberbürgermeistern, die sagen, wir sind davon überfordert. Wenn diese Überforderung, das ist jetzt meine These, in den vergangenen 10 Jahren aber permanent gewesen ist, wie konnte die Politik das übersehen?
Ich glaube, sie will das übersehen. Ist auch nicht kontinuierlich gleich gewesen. Also nach 2015, 16 ist ja ab 18, 19 gingen die Zahlen ja deutlich runter. Da war ja sozusagen der Strom, der mit dem Türkei-Abkommen reduziert worden ist, der war ja deutlich merkbar, dass die Zahlen nicht mehr so groß waren. Und wenn man erstmal ein System aufgebaut hat, dass man Leute ausbilden kann, integrieren kann, dann läuft das auch. Und jetzt ist es in den letzten 3, 4 Jahren ja wieder angestiegen auf Größenordnung von 400.000 pro Jahr. Und die Menschen, die dort kommen, haben in der Regel eine ganz schlechte Ausbildung, die sprechen kein Deutsch. Die Kinder kommen mit 15, 14 in eine Schule, wo sie vorher noch nie Schule hatten. Das sind eben Riesenschwierigkeiten, die man so einfach nicht beherrschen kann. Da braucht man genügend Zeit für und braucht auch kleinere Zahlen, mit denen man umgehen kann. Wir haben Klassen teilweise, wo 70-80% Migrationskinder sind, die kein Deutsch können. Das funktioniert eben nicht. Das führt eben dazu, dass sie dann frustriert sind, aus der Schule kommen, keine Ausbildung haben, keinen vernünftigen Job haben, im Hartz-IV-System landen oder Bürgergeld landen. Und dann geht das sozusagen weiter bis hin zu Auswuchs von einigen, die kriminell werden. Und das System haben wir nicht im Griff.
Sie haben da jetzt die Antwort gefunden, indem Sie aus der SPD ausgetreten sind. Verantwortlich ist aber auch Angela Merkel, darüber hinaus Bündnis 90 Die Grünen, auch die Partei Die Linke, um Bodo Ramelow kann man dazu zählen als migrationspositiv. Jetzt haben Sie ja auch das Recht zu wählen in einem Monat. Können Sie eine von diesen Parteien wählen?
Ich bin dann im Moment noch völlig unentschlossen, weiß es wirklich noch nicht, was ich machen werde. Es hängt jetzt von den nächsten Wochen ab, was dafür Angebote gemacht werden. Aber selbst bin ich gar nicht im Klaren, was ich machen werde. Aber ich glaube auch, dass nochmal klar werden, dass das jetzt aktuell nicht das Thema Asyl war, was mich jetzt aktuell bewogen hat, sondern das war die Energiepolitik, die das Land ins Chaos führt, indem wir so eine hohen Energiepreise haben, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht, dass die Leute belastet werden, ja kaum noch die Energiepreise bezahlen können und die Inflation damit steigt, weil Energie ja überall drin steckt. Auch der Mittelstand kann sich keine Eigenheime mehr leisten, weil es einfach viel zu teuer geworden ist. Und diese Frage der Energiepolitik, die greift ja an jedes wirtschaftliche Segment ein. Und das ist ein wichtiger Faktor, wo ich keine vernünftige Antwort sehe, wie man damit umgehen kann. Erneuerbare Energien alleine werden das Problem nicht lösen. Und von daher ist man angewiesen, hat es auch im Koalitionsvertrag geschrieben, dass wir 50 Gaskraftwerke bauen wollen. Gebaut ist kein einziges. Und da sind wir abhängig wieder von anderen Ländern und kaufen jetzt das teure Gas von den Amerikanern ein, was den Energiepreis noch weiter hochtreiben wird. Also diese Politik führt dazu, dass die deutsche Wirtschaft völlig sozusagen in ganz große Schwierigkeiten eben kommt.
Während der Covid-Maßnahmen waren Sie ja auch Oberbürgermeister von Magdeburg. Im vergangenen Jahr haben Sie einzelne Maßnahmen auch öffentlich kritisiert. Der bekannteste Covid-Politiker ist SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Wie sehen Sie sein Handeln rückwirkend?
Also er war fixiert auf eine definitive Aussage, dass alles, was die Politik gemacht hatte, richtig war und hat das sozusagen keine andere Meinung auch zugelassen. Er war immer auf der richtigen Position, so war jedenfalls sein Blick darauf. Er war der ganz große Befürworter von Impfpflicht, was völlig falsch war, weil die Impfpflicht am Ende, wo sie eingeführt worden ist, im Gesundheitswesen nur, gar nicht für alle, ja schon erwiesen war, dass es eben nicht hilft, dass ich mit einer Impfung sozusagen meine Ansteckungspotenzial noch behalte. Und die Geimpften, die in den Kliniken waren, ja sozusagen als sicher galten, aber in Wirklichkeit auch anstecken konnten. Und die Ungeimpften, die jeden Tag getestet wurden, haben weniger angesteckt. Das war wirklich ein totaler Fehler, da die Leute zu verunsichern und eine Impfpflicht im Gesundheitswesen einzuführen. Und das geht auf Lauterbach mehr oder weniger auch mit zurück. Und das halte ich für völlig falsch, was da gemacht worden ist.
Genau die Punkte, die Sie angesprochen haben, diese Kritik an Lauterbach, die existierte aber bereits nach meinem Eindruck weniger in der Politik, aber ganz massiv auf der Straße bei Montagsdemonstrationen, die dann groß geworden sind. Dennoch hat Olaf Scholz sich für Lauterbach entschieden. Können Sie uns das erklären?
Das kann ich nicht erklären. Das ist sozusagen eine Entscheidung gewesen, die er getroffen hat. Wahrscheinlich aus Popularitätsgründen, weil er immer wieder in den Medien aufgetaucht ist. Aber ich habe die Entscheidung von Anfang an für falsch gehalten, weil er für meine Begriffe als Wissenschaftler nicht das Standing hatte, das zu einem Minister gehört, wer sich durchsetzen kann und eine vernünftige administrative Politik machen kann in seinem Ministerium. Er hat ja in den Jahren jetzt auch im Wesentlichen keine großen Fortschritte erreicht, bis auf das letzte Krankenhausgesetz, was ja zum Teil jetzt erstmal auf den Weg gebracht worden ist. Aber alle anderen Sachen sind ja liegen geblieben, wie Pflegereform und.
Wir blicken ja als Berichterstatter von außen auf diese sehr traditionsreiche und erfolgreiche Partei in den vergangenen Jahrzehnten. Sie haben aber die Inneneinsicht. Mit Saskia Esken und Olaf Scholz stehen zwei chronisch unbeliebte Politiker an der Spitze der Partei und des Wahlkampfs. Wie kommt es zu solchen Personalentscheidungen? Was passiert da in der Partei?
Naja, Esken ist ja damals gewählt worden, wo Olaf Scholz nicht gewählt wurde als Parteivorsitzender. Das war ja sozusagen der Gegenpart. Sie hat ja auch in der Phase, wo die Wahl stattfand, ja gegen Olaf Scholz harte geschossen. Dann ist die Wahl so gelaufen und er ist ja trotzdem Kanzler geworden. Und in seiner Kanzlerschaft hat er eben da relativ wenig sozusagen gezeigt, dass er der Chef ist, wo er durch konkrete Vorschläge auch die Regierung zusammengehalten hat. Das ist erst am Ende jetzt passiert. seitdem der Regierung geplatzt ist. Da merkt man sozusagen, dass er jetzt auch anders kann. Aber bis dahin hat er seine Führungsrolle nicht in der entscheidenden Größenordnung wahrgenommen. Von daher traut man ihm das als Bevölkerung jetzt nicht so richtig zu. Mal schauen, was in den nächsten Wochen noch passiert.
Es wäre ja naheliegend gewesen, Boris Pistorius aufzustellen. Nach wie vor räumt der alles ab in den Umfragen und Scholz steht irgendwie kurz vor der roten Laterne.
Nee, wenn ich entschieden hätte, hätte ich Pistorius auf gar keinen Fall genommen, weil der für mich überhaupt nicht für SPD-Politik steht. Mit seinem wahnsinnigen Aufrüsten und noch mehr Geld für die Rüstung ausgeben, das halte ich für falsch. Weil dann muss man einmal die Frage beantworten, dieses ganze Narrativ, dass wir jetzt rüsten und aufrüsten müssen und die Bundeswehr da in Gang bringen müssen, hat ja eine Aussage, die sozusagen nicht begründet wird. Dass ja die Gefahr, dass die Russen uns angreifen würden. Das halte ich für Unfug. Also was sollte das Motiv sein, für Russland Westeuropa anzugreifen? In der kompletten NATO. Wo ist das Ziel, was sie eigentlich damit bezwecken wollen? Und von daher, glaube ich, ist das, was da an die Wand gemalt wird, der große Gefahr, dass die Russen Europa angreifen, das halte ich für falsch. Ich wüsste nicht, warum die das machen sollten. Die kann nicht in 150 Millionen Bevölkerung 500, 600 Millionen sozusagen in Schach halten. Und außerdem haben die Russen alles. Die haben Bodenschätze, die haben Land. Was wollen die eigentlich hier in Westeuropa?
2015 sind sie ausgetreten, 2017 eingetreten, 2024 ausgetreten. Wann treten sie wieder ein?
Gar nicht mehr. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich keine aktive Politik mehr machen werde und werde auch in keine Partei wieder eintreten.
Was würden Sie der Partei ins Stammbuch schreiben? Wie kann die SPD es schaffen, wieder zu alter Stärke zurückzukommen, also Richtung 30%, echte Volkspartei?
Man muss die Themen, die die Menschen interessieren, und die liegen ja auf der Hand, das sagen ja alle Umfragen, Asylpolitik, Klimapolitik, Wirtschaftspolitik, die muss man Lösungen dafür bringen und die auch sozusagen die Menschen wirklich entlasten und nicht jetzt kurze Versprechungen machen, dass man 1.000 Euro sozusagen wieder den Leuten zurückgibt über viele Maßnahmen, aber vorher ihnen 2.000 genommen hat über höhere Energiekosten. Und diese Themen sind die entscheidenden Themen, die die SPD beantworten muss. Und da muss man schauen, was die anderen für Antworten geben und dann wird sich zeigen, ob man da wieder mit sozusagen an die Spitze kommen kann. Aber davon hängt das ab, dass man zu den wichtigen Themen Antworten gibt. Und auch Zukunftsperspektive für die jungen Leute muss natürlich da sein. Und wenn da die Wirtschaft jetzt weiter den Bach runtergeht, dann wird die Stimmung sozusagen im Land immer pessimistischer.
Lutz Trümper war über 20 Jahre Oberbürgermeister von Magdeburg. Vor über 30 Jahren, 1990, ist er in die SPD eingetreten. Nun hat er den Schlussstrich gezogen und sein Parteibuch abgegeben. Und er sagt, für mich gibt es kein Zurück mehr. Herr Trümper, danke für Ihre Zeit.
Keine Ursache. Wiederhören.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Wir machen weiter mit unserem Kommentar des Tages. Cora Stephan geht einer heftig diskutierten Frage nach und hofft dabei auf Schützenhilfe aus Amerika.
Was nimmt sich dieser Donald Trump heraus? Das internationale Vokariat erzittert in seinen Grundfesten. Dieser ja nicht ganz unbedeutende Politiker, seit Montag der 47. Präsident der USA, erklärt in seiner Antrittsrede unverblümt, von heute an wird es die offizielle Politik der Regierung der Vereinigten Staaten sein, dass es nur zwei Geschlechter gibt, männlich und weiblich. Das entsprechende Dekret unterschreibt Trump kurz darauf. Es trägt den Titel »Frauen vor Genderideologie verteidigen« und biologische Wahrheit wiederherstellen. Um Frauen ihre Würde zu bewahren, will man insbesondere Einrichtungen wie Gefängnisse, Migrantenzentren und Frauenhäuser beobachten. Und sogar im amerikanischen Finanzministerium soll das Diversitätstraining abgeschafft werden. Dabei wäre es da doch sicher besonders nötig. Amerikanische Promis reagieren vorhersehbar. Sie halten Trumps Dekret nicht etwa schlicht für die Wahrheit oder für die Wahrung der Interessen von Frauen, sondern für übelste Transphobie. Das sieht in Deutschland nicht viel anders aus. Der Leiter des ZDF-Studios in Washington, Elmar Thewissen, erklärte Trump gar zum Verfassungsfeind. Denn die These von den zwei Geschlechtern widerspreche der amerikanischen Verfassung, in der es heiße »All men are equal«. Aha, hier wurden also wieder mal die Frauen weggelassen? Scherz beiseite. Der Satz steht nicht in der Verfassung, sondern in der Unabhängigkeitserklärung der USA von 1776. Diese ist nicht Teil der US-Verfassung und widerspricht im Übrigen der These von den zwei Geschlechtern keineswegs. Man heißt hier schlicht Menschen. Aber egal. Der ausgewiesene Experte meint es sicherlich gut. Die meisten Theorien bzw. Ideologien, die in Deutschland seit Jahren das Meinungsklima vergiften und die Forschungsfreiheit einschränken, sind aus den USA zu uns herübergeschwappt. Der Gender-Kram, die Diversitätsmaßgabe anstelle des Leistungsprinzips, die Critical Race Theory mit ihrem Hang zum Antisemitismus, die Postcolonial Studies mit ihrem Hass auf Weiße. In den USA schwingt das Pendel zurück, verschärft seit der Wahl Trumps. Man kann nur hoffen, dass etwas davon auch bei uns ankommt. Bislang kümmert es die politmediale Blase hierzulande nicht, dass um die 80% der befragten Bundesbürger geschlechtergerechte Sprache für überflüssig halten. Wie im Übrigen die meisten homosexuellen Frauen und Männer das ganze queere Theater überaus lästig finden. Doch bei unseren Politikern ist noch immer nicht der Wind der Freiheit aus den USA angekommen oder gar die Meinung der Bürger und Wähler, der Frauen und Feministinnen, zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz. Dabei ist doch jetzt eingetreten, was Politiker und Aktivisten für unmöglich gehalten haben, dass Männer sich beim Standesamt zur Frau umschreiben lassen, nicht weil ein Leidensdruck sie dazu bringt, sondern weil sie weit weniger edle Ziele dabei verfolgen. Beim Sport haben das schon einige Kerle versucht, sogar erfolgreich, weil ihre Biologie sie gegenüber Frauen weitgehend unschlagbar macht. Manch andere möchten einfach nur Frauen beim Duschen oder Umkleiden zusehen, was ihnen unverdient schwer gemacht wird. Andere träumen vom Riesenangebot an Weiblichkeit im Frauengefängnis. Unmöglich? Hat es alles schon gegeben und wurde freundlich toleriert. Aber jetzt wird sich empört, weil ein stark bebärtetes bzw. deutlich unrasiertes Wesen, ganz ohne Echthaarperücke und Stöckelschuhe, beim zuständigen Standesamt im sächsischen Schkeuditz Ende vergangenen Jahres Personenstand und Vornamen ändern ließ. Liebigs neue Vornamen sind Svenja Merler. Den Deadname verschweigen wir hier vorsichtshalber, das könnte teuer werden. Worüber also regen sich die Transaktivisten auf? Über den Bart? Meine Güte, wer wird denn so intolerant sein? Ein Bart ist ein sekundäres Geschlechtsmerkmal und wenn schon der primäre Penis nicht notwendigerweise auf Männlichkeit schließen lässt, dann muss man auch einen Bart in die Frauenumkleide lassen. Außerdem tut das Wesen mir den Gefallen, sich nicht als Klischee einer Frau zu verkleiden, wie wir es bei Tessa und Georgine erdulden müssen. Aber Liebig gilt als rechtsextremistische Provokationsfigur. Und diese Figur beherrscht das Besteck. Cool, erklärt Liebig, nennen Sie mich von mir aus Nazi-Braut, aber bei falschem Pronomen hören Sie von meinem Anwalt. Großartig. Derlei Provokation enthüllt die Dummheit dieses Gesetzes und unterstreicht das, was jeder vernünftige Mensch weiß. Du kannst die Biologie nicht per Selbstentscheid abschaffen. Und wenn es sich als kulturelle Aneignung verbietet, dass Kinder sich als Indianer verkleiden, dann verbiete ich mir hiermit, dass Männer sich als Frauen mit schlechtem Geschmack zeigen und fast jedes Klischee bedienen, was einem so zu Frauen einfällt. Da bin ich Indianer, ich mag das nicht. Es beleidigt mich. Insofern ist es mir egal, was einer sonst so glaubt. Hauptsache, ein wahrheitswidriges Gesetz wird zu Tode provoziert. Männer, ermannt euch, seid wie Liebig.
Das war unser Kommentar des Tages von Cora Stephan. Die Amtseinführung von Donald Trump war ein einzigartiges Ereignis. Der Präsident tanzte zu YMCA, er unterschrieb auf offener Bühne erste Dekrete und er attackierte seine Vorgänger. Doch nicht nur der unkonventionelle Start sorgte für Aufsehen, auch die Nähe zu mächtigen Unternehmern. Die Chefs von Apple, Google, OpenAI oder Amazon waren gekommen. Über allem steht aber der Multiunternehmer Elon Musk. Musk soll laut Handelsblatt mindestens 250 Millionen Dollar in den Wahlkampf gesteckt haben. Er hat die Wahlnacht und Silvester an der Seite von Trump verbracht und ist derzeit dem Präsidenten so nahe wie kaum ein anderer. Es gibt allerdings auch Gegenwind für Elon Musk. Es gibt Boykottaufrufe und Kampagnen gegen ihn und sein Unternehmen Tesla. Was bedeutet das für den Autobauer? Leidet das Unternehmen unter seinem Gründer? Darüber sprechen wir mit Oliver Lauter, Journalist und Autofachmann. Herr Lauter, guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Mit Tesla ist in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten aus dem Nichts eine Weltmarke geboren worden. Die erste große E-Auto-Firma. Was für ein Image hat Tesla in dieser Zeit aufgebaut?
Na, Tesla hat sich natürlich in erster Linie das Image aufgebaut als klimaschützendes Fahrzeug, als wokes, modernes Fahrzeug. Und wer einen Tesla gekauft hat, der konnte sich sicher sein, dass er als Gutmensch wahrgenommen wurde. Und natürlich haben sich viele Leute nicht nur wegen E-Auto oder auch der Neugier zum E-Auto oder zum Interesse von CO2-Reduktion so ein Fahrzeug gekauft, sondern sie haben sich gewünscht, positiv darauf angesprochen zu werden. Von den Bekannten, von den Freunden, von ihren Kunden natürlich auch und vielleicht auch am Supermarkt. Und das ist halt der Mehrwert, den das Tesla-Fahrzeug geboten hat.
Also Tesla als Statussymbol für alle, die eigentlich ja gar keine Statussymbole brauchen.
Richtig, ganz genau. Ne? Aber wie halt immer im klassischen Marketing ist es so, wenn ich halt eine Marke an einen Menschen binde, dann kann es sein, dass plötzlich dieser Mensch eine andere Richtung bekommt, andere Ideen oder einen anderen Lebensweg geht und ich mir damit die Marke kaputt mache. Ne? Deswegen sagt man zum Beispiel in der klassischen Werbung auch, dass halt Prominente oftmals das Produkt überstrahlen und solange alles gut geht, also was der Fußballer, der keine Drogen nimmt, Diego Maradona, und er nimmt dann doch Drogen, muss ich ganz schnell versuchen, dass ich ihn rauskriege, aber bei Tesla kriege ich ihn ja nicht aus der Firma raus, weil ihm 12,8% an der Firma gehören.
Elon Musk hatte bereits während Covid für Aufsehen gesorgt, als er unter anderem die Validität von Covid-Tests angezweifelt hat. Wann begann dieses Tesla-Image und das Musk-Image zu bröckeln?
Also man muss zwei Sachen sagen. Also die eine Geschichte beginnt nämlich bei Elon Musk selber, der massiv von der Biden-Regierung enttäuscht wurde. Nummer eins ist, Biden hat damals einen E-Auto-Gipfel gemacht und hat einfach Elon Musk nicht eingeladen. Das zweite ist, Elon Musk sagt, er habe einen Sohn verloren, der nämlich durch Umoperationen zu einer Transfrau geworden ist. Und er wurde halt immer mehr ausgegrenzt und enttäuscht, wo er gesagt hat, okay, jetzt wähle ich meinen eigenen Weg. Und begonnen hat aber das Desaster für die Marke Tesla und auch für Elon Musk ein bisschen, als er sich bekannt hat zu Trump. Also wir sind noch ganz weit weg von AfD und Alice Weidel, sondern er hat sich bekannt, ich glaube für 200 Millionen Dollar hat er den Wahlkampf auch von Trump unterstützt. Und damit begann halt die Ablehnung der Links-Woken-Bewegung.
Jetzt wird in der Presse gemutmaßt, es gebe ein richtiges Tesla-Shaming, also eine Scham. Fahrzeughalter schämen sich für ihr Auto. Wie groß ist das Thema aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass das Thema ein bisschen zu hoch gekocht wurde. Wir haben ja diese sensationellen Aufkleber des Pforzheimer Designers Patrick Schneider. I bought this car before Elon Musk goes crazy. Ich habe das Auto gekauft, bevor Elon Musk verrückt geworden ist. Und nach Eigenangaben, er hat so eine kleine Folienfirma und eine Designerfirma für Mountainbike, machen die Zubehör, verkauft er 6000 Aufkleber übers Internet und hypt dieses Thema richtig. Ich glaube, dass da maßlos übertrieben wird. Also die Geschichten sind völlig unterschiedliche Geschichten. Mal wurde er angeblich an der Tankstelle angesprochen. Ich frage mich halt, an welcher Tankstelle das Elektroauto dann getankt hat. Mal wurde er am Supermarkt angesprochen, als er auf seine Frau gewartet hat. Es ist halt, glaube ich, einfach ein findiger Geschäftsmann. Viel ernsthafter ist zu nehmen, und das hat letztes Jahr im Juni begonnen, zum Beispiel ein Füssener Biohotel, was aus Ärger auf das Engagement von Musk beim Trump-Wahlkampf 3 Tesla-Charger-Stationen abgeschafft hat. Und später wurde halt eben Tesla boykottiert von diversen Firmen, also zum Beispiel Badenova, das ist ein Stromanbieter in Freiburg zum Beispiel, von SAP. Und die Leute wollen alle kein Tesla mehr fahren. Aber auch wiederum wenig glaubwürdig. Alle, also das habe ich gerade im Internet heute Morgen nochmal recherchiert, alle, die sagen, nein, nein, wir boykottieren Tesla, wollen aber den Leasingvertrag noch zu Ende machen. Das heißt also, Geld verlieren wollen sie deswegen aber auch nicht.
Wirtschaftswoche-Redakteur Stefan Hayek schrieb bei X, Musk sei verantwortlich für 47% Umsatzrückgang und er würde Tesla massiv schaden. Würden Sie da mitgehen?
Es gibt dazu zwei Informationen. Also generell ist ja der E-Automarkt um die Hälfte eingebrochen. Das heißt, man kann gar nicht alles Tesla zuschreiben und schon gar nicht Elon Musk. Das zweite ist, es gibt tatsächlich eine Studie dazu von Automotor und Sport. Und die haben Anfang des Jahres und Ende des Jahres 2024 Autofahrer gefragt, was haben Sie denn vor, würden Sie gerne in den nächsten Monaten für ein Auto kaufen? Und da tatsächlich, und das ist für mich entscheidend, ist die Bereitschaft, Tesla zu kaufen, von 70% auf 40% runtergegangen. Also auf jeden Fall massiver Schaden zu dem Thema Marke, weil darum geht's ja, welche Marke bevorzuge ich. An dem Markt, der rückläufig ist, kann ja Tesla nichts machen. Aber an der Präferenz, welche Marke ich präferiere, können die was machen. So zum Beispiel hat halt der Chef dieser Freiburger Badenova Stromanbieter gesagt, wir setzen jetzt nur noch auf deutsche Fahrzeuge, also Volkswagen, E-Volkswagen oder wie auch immer, was ja auch ein Witz ist, wenn man bedenkt, dass 12.000 Tesla in Grünheide in Deutschland gebaut werden. Nämlich das meistverkaufte Auto in Deutschland ist immer noch der Tesla Modell Y.
Klingt aber auch so, als wenn deutsche Autohersteller selber Interesse an einem Tesla-Shaming hätten. Befeuern die das auch?
Naja, auf jeden Fall ist es so, dass halt Unternehmen aus der Szene, die halt im Bereich erneuerbare Energien sind, sehr gute Kontakte zu Volkswagen haben und zum Beispiel auch vorher Tesla geleast haben und die halt gesehen haben, dass Volkswagen auf dem absteigenden Ast ist, dass Volkswagen Werke schließen muss. Und natürlich alle, die sagen, okay, wir sind Energieanbieter, wir können gut mit Volkswagen, wir können gut mit Audi, das kann nicht so weitergehen, wir müssen unsere Autos verkaufen und nicht Tesla-Autos verkaufen.
Jetzt mal eine knallharte Gegenthese. Also auf die USA bezogen hat Trump die meisten Wähler für sich gewonnen. Sagen wir mal 52% der Amerikaner, die gewählt haben, haben Trump gewählt. Wenn die jetzt alle einen Tesla kaufen, dann reicht das Tesla doch eindeutig.
Also Tesla verkauft weltweit 1,8 Millionen Autos. Deutschland ist ein Markt, aber mit Sicherheit nicht der wichtigste Markt. Theoretisch könnte er sogar auf Deutschland verzichten und die Marke Tesla würde trotzdem überleben. Also es ist halt nur aus deutscher Sicht halt sehr schade um die 12.000 Arbeitsplätze, weil bei allen Unternehmen geht es um Werksschließungen, um Abwanderung und er hält im Moment noch Deutschland die Stange. Diese Geschichte ist ja auch völlig irre. Also dieser Designer behauptet, dass er die meisten Aufkleber an das Werk Grünheide verkauft. Also glauben Sie die Geschichte, dass jemand im Tesla-Werk arbeitet, da wo an jedem Parkhaus Kameras sind und ich über die Nummernschilderkennung ins Parkhaus komme und da nicht gesehen wird, wenn jemand einen Aufkleber Fuck Elon Musk drauf hat, dass der nicht automatisch eine Ansage kriegt, wenn es um die nächsten Entlassungen geht? Also so blöd kann doch niemand sein.
Meine Frage ging ein bisschen in eine andere Richtung. Das könnte ja sogar positiv sein für die Marke. Denn es gibt ja auch viele Trump-Unterstützer. In Deutschland sind es dann die AfD-Unterstützer, die jetzt dazu kommen könnten, sich doch einen Tesla, doch ein Elektroauto zu kaufen.
Also der Urdeutsche hat immer Angst um sein Auto. Und deswegen glaube ich an die Geschichte nicht. Denn jeder hat Angst, dass sein Auto zerkratzt wird, dass das Auto beschädigt wird, dass man es nicht auf der Straße stehen lassen kann. Und stellen Sie sich mal vor, ein AfD-Politiker fährt einen Tesla und lässt den in Berlin Mitte auf der Straße stehen. Also das Problem ist, der Deutsche hat immer Angst. Und vor allen Dingen hat er Angst um sein Auto. Und deswegen glaube ich an diese Geschichte jetzt erst recht. Wir fahren jetzt Tesla, glaube ich zumindest für Deutschland nicht. Für andere Länder glaube ich auf jeden Fall schon. Also zum Beispiel in Vietnam ist Elon Musk extremst beliebt und verkauft eben auch sehr gut.
Stehen Trump und Musk nicht ohnehin im Widerspruch? Also Trump ist überzeugt von Gas und Öl und Musk von Elektro und Solar, platt gesprochen.
Genau, und deswegen hat ihm Trump eine Spielwiese gegeben. Und wie heißt diese Spielwiese? Wir fliegen alle zum Mars. Ja, und damit hat ihm eine neue Aufgabe gegeben, eine neue Sinnhaftigkeit, die so ein bisschen davon ablenkt, dass eigentlich, wenn das Thema angeht, wir verkaufen wieder Verbrenner und Tesla hat ja keinen einzigen Verbrenner im Programm, er zumindest in dem Land USA erstmal außen vor ist. Die Spielwiese heißt Mars.
Abschließend noch eine Frage zum Produkt Tesla. Musk sieht sich ja selber als Vorreiter des autonomen Fahrens. Auf deutschen Autobahnen sind es aber keine Teslas, die hochautomatisiert fahren. Mercedes-Benz darf es hingegen. Ist Tesla gar nicht technisch weiter als andere, zum Beispiel Benz?
Naja, das ist ein amerikanisches Unternehmen und wie amerikanische Unternehmen bauen immer 90% Engineering. Das heißt, wir machen da mal was Schönes und den Rest macht der Kunde. Deswegen gab es eben auch gerade bei älteren Tesla 90D und 85 und Tesla S Phantombremsung. Ne? Also ich kann auch nur jedem raten, der ein älteres Auto fährt, bitte niemals dicht auf einen Tesla auffahren, denn es kann sein, dass er irgendwas erkennt, was gar nicht da ist und eine Vollbremsung einleitet. Ja, und die Qualität eben von Mercedes und von BMW und Audi ist eben eine andere Qualität. Und es gibt dafür auch noch einen anderen Beleg. Und zwar ist die Qualität von den ab 2022 gebauten Modell Tesla Y in Grünheide deutlich besser als von allen Modell Y zuvor. Das heißt also, wenn ich einen rein amerikanischen Tesla kaufe, dann ist die Qualität eher hundsmiserabel. Und natürlich, klar, wenn es ums autonome Fahren geht, brauche ich Sicherheit, brauche ich Zuverlässigkeit. Und das kann er nicht in dem Sinne bieten wie ein hochtechnischer Mercedes oder BMW.
Am Montag hat Musk nach einer Rede seine Zuhörer mit einer speziellen Geste gegrüßt. Seine Gegner sind sich sicher, das war ein Hitlergruß. Seine Befürworter sagen, er wollte damit sagen, dass ihm die Zuhörer am Herzen liegen. Wie sehen Sie diese Kontroverse?
Ich habe das komplette Video gesehen und das, was er sagt, ich werfe euch mein Herz zu, bam. Das ist das, was er gesagt hat. Und man muss dazu auch wissen, Elon Musk ist Autist mit Inselfähigkeiten. Das heißt, er ist ein Genie, was Raketen, Auto und Technik angeht, aber er ist ein Sozialhooligan und hat Schwierigkeiten in der Koordination. Und das ist keine Krankheit, das ist eine Eigenschaft von ihm und er leidet auch nicht darunter, er leidet aber unter den Beleidigungen und Diffamierungen und unter dem Framing. Ja. Und deswegen muss man wissen, die großen Fähigkeiten, die Elon Musk hat, sind vor allen Dingen dem Autismus und der Konzentration auf ganz bestimmte Inselfähigkeiten die Rolle und alles andere kann er eben nicht. Und es ist einfach ein aus dem Zusammenhang heraus gescreentes Foto, was eben in den falschen Kontext gestellt wird. Aber die Rede kann sich jeder bei YouTube runterladen oder auch anschauen. Er sagt wortwörtlich, ich werfe euch mein Herz zu, bam. Und dass er sich da unglücklich koordiniert hat, ist halt eine andere Sache. Abgesehen davon gibt es ja auch massiv Bilder, sogar von Heiner Lauterbach, der mit angeblichem Hitlergruß fotografiert ist. Ich glaube, dass dieses Foto mit dem Arm oben werden Sie auch von mir und von Ihnen und von all unseren Verwandten finden, wenn Sie nur so lange suchen, bis Sie irgendwie einen Still von einem Film machen.
Elon Musk hat Tesla, SpaceX und Starlink zu enormer Größe gebracht. Seine Kritiker behaupten nun, er würde dem Automobilkonzern Tesla eigentlich schaden. Über diese Debatte sprachen mit Oliver Lauter, Journalist und Autofachmann. Vielen Dank.
Ganz vielen Dank. Schönen Tag.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und darf mich von Ihnen verabschieden. In unserer Sendung sprachen wir über angebliches Tesla-Shaming wegen Elon Musk, über die grüne Sexintrige von Berlin und die schwierige Lage der SPD. Die Interviews mit Oliver Lauter, Dr. Klaus-Rüdiger May und Lutz Trümper hören Sie auf kontrafunk.radio noch einmal. Dort gibt es natürlich auch die Eintrittskarten für den 15. März. In Berlin feiern wir 1000 Tage Kontrafunk und wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie dabei sind. Nun möchten wir Sie gerne auf unsere Sendung Lehrerzimmer hinweisen, unter anderem mit Stefan Mielius im Gespräch mit Dr. Kai Klapproth. An Schulen quer durch Deutschland werden Jugendliche über Impfungen informiert. Aber geschieht das objektiv oder mit dem Ziel, die Schüler zu beeinflussen? Der Immunologe Klapproth thematisiert das mit einem offenen Brief im Fall von Heidelberg. Das Lehrerzimmer hören Sie heute um 10, 16 und 21 Uhr.